Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Das ist Ostern, das ist Auferstehung. Darum feiern wir so einen fröhlichen Gottesdienst, weil Jesus auferstanden ist. Wenn wir die beiden Ereignisse, Kreuzigung und die Auferstehung, nebeneinander stellen, dann gibt es eigentlich ein grosses Ungleichgewicht. Über Kreuzigung und die Leiden von Jesus, da wird ausführlich berichtet in der Evangelie. Und alles wird bildhaft beschrieben. Wir können die Situationen wie einen Film an uns vorbeiziehen lassen. Jesus in Gethsemane. Er ringt mit dem Vater, dass der Kelch doch an ihm möchte vorbeigehen. Die Jünger schlafen nebenzu. Und schon kommt der Judas mit dem Knecht vom hohen Priester und kommt zu Jesus und verratet ihn mit einem Kuss. Jesus wird abgeführt, kommt vor den Hohen Rat. Dort wird er geschlagen und ausgefragt. Nebenzu im Hof draussen ist der Petrus. Dreimal wird er darauf angesprochen, du bist doch einer von denen. Dreimal tut er ihn verleugnen. Früh am Morgen gehen sie mit ihm zum Pilatus. Pilatus weiss eigentlich nicht so recht, was er mit dem Jesus soll machen. Er will ihn eigentlich frei lassen, aber sie rufen, kreuzige ihn. Dann wird er den Soldaten übergeben. Die machen ihm eine Dornenkrone, legen ihm einen Purpurmantel an und schliesslich wird er gekreuzigt zwischen zwei Verbrechern. Das ist die Seite, die lange Seite. Und ich finde die so wichtig. Ich lese es immer wieder vor dem Karfreitag, die Passionsgeschichte. Nur so kann ich erfahren, was Jesus eigentlich auf sich genommen hat. Er wurde gehorsam. Bis zum Tode. Bis zum Tode am Kreuz. Wenn wir jetzt die Auferstehung schauen, dann haben wir gerade einmal im Markus-Evangelium den einen Abschnitt, den die Anna-Marie gelesen hat. Ähnlich geht es uns ja mit den bildhaften Darstellungen in der Schweiz. Auf meinen Wanderungen, ihr vielleicht auch, komme ich ab und zu an einem Wegkreuz vorbei. Da hängt der Jesus, der Kruzifix. Auf manchen Bergen, wo ich war, hat es ein Bergkreuz, ein Gipfelkreuz. Und dann, wenn man in die Nähe von einem Kloster kommt oder von einer Kapelle, dann hat es einen Kreuzweg, wo die einzelnen Stationen eigentlich abgebildet sind von Jesu Leiden. Was für ein Bild haben wir von der Auferstehung? Ich habe das einmal, ich weiss nicht mehr, bei welcher Gelegenheit, könnte sein, dass an einer Gemeindeleitungssitzung war, in Thun, in meiner Gemeinde erwähnt, das Ungleichgewicht. Und dann hat er gesagt, es ist eigentlich einfacher über die Karfreitagspredigt, weil das so bildhafte Darstellungen ist, als über die Auferstehung. Dann hat mir der Beat Feller zum Abschied dann ein Bild geschenkt. Er war Goldschmied und ein guter Hobbyfotograf. Er hat eine Fotomontage gemacht. Damals hat es noch keinen Computer gegeben. Wie er das fertig gebracht hat, weiss ich nicht. Und die Fotomontage zeigt ein schwarz-weißes Bild, eine Reihe von einem Friedhof mit Grabsteinen. Und mitten in dem Bild hat der Farbig eine Parkverbot-Tafel projiziert. Parken verboten. Ich habe geschaut, es ist eine Parkverbot-Tafel. Und bei einem Parkverbot darf man halten, zum Ein- und Aussteigen. Aber man darf nicht parken. Also mich hat das gefreut. Jetzt hat er versucht, am Prediger, der in Verlegenheit kommt, ein Bild zu machen von Ostern, von der Auferstehung. Die Auferstehung hat schon immer schwer gehabt. du verstehst, gehört an einer anderen Welt an, an der neuen, an der jenseitigen Welt. Und wie wollen wir jetzt mit unserer menschlichen Sprache und mit unserem irdisch begrenzten Verstand die neue Welt beschreiben? Das ist das Problem. Nicht nur von der Auferstehung, sondern überhaupt von unserem Glauben. Wie wollen wir das beschreiben? Gott, wir, Menschen, mit unserem menschlichen Wort und dem irdischen Verstand. Der Paulus hat das auch erlebt, die Schwierigkeit mit der Auferstehung. In seiner zweiten Missionsreise, da musste er von Thessalonich flüchten. Es hat einen Aufstand gegeben. Er hat Silas und den Timotheus zurückgelassen und er ist allein weitergegangen und er ist auf Athen gekommen. Dort waren die Athener. Die waren neugierig auf jede Neuigkeit, wenn einer gekommen ist. Und dann haben sie ihn mitgenommen auf den Areopag. Ich habe einmal nachgeschaut im Internet. Riesige Felsen in der Nähe von der Akropolis, ja. Dort drauf auf dem Felsen, auf dem Plateau, da hat sich immer der Rat versammelt. Und sie haben gesagt, komm, dort du, dort wollen wir dich hören. Dann hat er angefangen, die bekannte Predigt, ich habe gesehen, die vielen Götter, die Heiligtümer, die Altar. Und ihr habt auch einen Altar gehabt, dem unbekannten Gott. Und den wollte ich euch verkündigen. Und dann, wenn er zu der Auferstehung gekommen ist und über die Auferstehung geredet hat, da heißt es in der Apostelgeschichte 17,32, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus von ihnen. Ähnlich hat er es nachher erlebt, am Ende von seiner Wirkungszeit. Da war er gefangen in Caesarea, beim Felix und nachher beim Festus. Und jetzt eines Tages kommt der König Herodes Agrippa zum Festus runter. Und der Paulus denkt, jetzt kann ich mich einmal rechtfertigen. Das ist einer, der die jüdischen Brüche und Gesetze kennt. Dann hat er vor dem Agrippa geredet und dem Festus. Und am Schluss sagt er, warum wird das bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Warum wird das bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Du verstehst, ist doch Tatsache. Steht doch in der Bibel. Was in der Bibel steht, ist wahr. Und damit wäre ja die Auferstehung bewiesen, weil sie ja in der Bibel steht. Aber die Bibel beweist nichts. Die Bibel bezeugt. Die Bibel beweist nicht Gott. Und sie beweist nicht Jesus Christus als Sohn und sie beweist nicht die Auferstehung. Aber die Bibel bezeugt Gott als Schöpfer. Und die Bibel bezeugt Jesus als der Sohn Gottes. Und du verstehst. Hat nicht Jesus zu seinen Jüngern gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und derartige Zeugen gibt es jetzt ja von der Auferstehung. Maria aus Magdala ist die erste. Sie war eine Frau, die Jesus unterstützt hat und ist mit anderen Frauen Jesus nachgefolgt von Galiläa auf Jerusalem. Von ihr sind 7 Dämonen austrieben worden. Was das aber heisst, die Frau hat ein bewegtes Leben hinter sich gehabt und hat Jesus viel zu verdanken gehabt. Sie ist als erste Zeuge zu den Jüngern gegangen. Die haben ja nur noch getrauert und geweint. Und sie hat ihnen das erzählt. Und wir haben sie gehört. Aber sie glaubten es nicht. Der Lukas tut noch viel schärfer formulieren. Denen erschienen diese Worte wie leeres Geschwätz. Was will man da machen? Das ist Maria. Ihr ist Jesus begegnet. Und sie geht zu den Jüngern und es wird ihr einfach nicht geglaubt. Der Paulus erwähnt im 1. Korinther 15 noch weitere Zeugen. Der Kephas und die 12. Dann über 500 Brüder, von denen heute noch die meisten leben. Also das heute bezieht sich auf den Zeitpunkt, wo er den Korintherbrief geschrieben hat. Da hat er gesagt, von diesen 500 Brüdern, von denen leben die meisten noch. Genau genommen bezeugen sie die Auferstehung nicht. Denn die Auferstehung hat niemand gesehen. Da war niemand dabei gewesen. Im Kreuz, da haben alle Menschen können zuschauen, bis zuletzt, bis Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Aber die Auferstehung hat niemand gesehen. Es war niemand dabei gewesen. Sie überzeugen oder sie bezeugen den Auferstandenen. Sie sind ihm begegnet, oder besser müssen wir sagen, er ist ihnen erschienen. Und sie haben ihn gesehen, und das bezeugen sie. Er ist der Maria erschienen, zuletzt auch am Paulus. Sie haben Jesus gesehen. Das ist ja interessant, wir singen ja heute noch das Lied Jesus, wir sehen auf dich. Das singen wir heute jetzt auch noch. Wenn das so schwierig ist mit dieser Auferstehung, müssen wir dann nicht vielleicht die Auferstehung von einer anderen Seite angehen? Müssen wir sie nicht mehr symbolisch verstehen? Das hat ein Theologe gemacht und der hat eine grosse Auswirkung auf viele andere gehabt. Der hat gesagt, Jesus ist in das Kerygma auferstanden. Kerygma griechisch heisst die Rede oder die Verkündigung. Also er hat gesagt, Jesus lebt eigentlich in der Verkündigung von den Jüngern weiter. So wie wir es auf der Todesanzeige lesen, der Verstorbene lebt in unseren Gedanken weiter. Und so ist, Jesus lebt in der Verkündigung weiter. Eine liebliche Auferstehung gibt es nicht. Denn die Auferstehung ist historisch nicht fassbar, sondern eben nur der Osterglaube von den Jüngern. Das ist ein Verständnis, das über viele Jahre und Jahrzehnte und vielleicht heute noch manche Christen, vielleicht auch manche Pfarrer prägen. Jesus ist im Kerygma auferstanden in der Verkündigung, aber eine eigentliche Auferstehung hat es nicht gegeben. Das haben natürlich schon Korinther behauptet. Also, wo der Paulus gelebt hat, hat es in Korinth Christen gehabt, die haben gesagt, es gibt keine Auferstehung der Toten. Der Paulus hat ihnen entgegnet, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube. Also wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube leer. Dann besteht unser Glaube vielleicht aus Gedanken über Gott. Aber das ist nicht der christliche Glaube. Der christliche Glaube ist mehr als das Nachdenken über Gott und ein reines Fürwahrhalten. Christlicher Glaube ist personaler Glaube. Und Personal meint, er ist Glaube von Person zu Person. Und der Paulus sagt, wenn Christus nicht auferweckt ist, gibt es keinen personalen Glauben von Person zu Person. Dann ist euer Glaube leer. Und dann ist das, was wir tun, Religion. Fromm, machen fromme Übungen. Moralisch gut, psychologisch hilfreich, aber es gibt keinen Durchbruch zum lebendigen Gott. Das ist Religion. Es gibt dann keine Beziehung und keine Gemeinschaft mit Jesus und mit Gott, unserem Vater. Ich denke, das ist das, was in einem anderen Evangelium die Engel der Frauen gesagt haben. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Also da dürfen wir nicht bleiben. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist unser Glaube leer. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann seid ihr noch in euren Sünden. Das heißt, wir kreisen dann in irdischen Kategorien. Wir werden gefangen gehalten von der Macht von der Sünde, wo uns trennt von Gott. Und dort raus, dort gibt es keine Entrinne. Paulus haltet ihnen entgegen, nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden. Vielleicht haben wir es heute Morgen schon gemerkt, dass die Bibel eigentlich mehrheitlich auferweckt braucht, wieder auferstanden. Beide Verben werden gebraucht. Das Auferstehen beschreibt mehr, dass was der Mensch wahrnehmen kann. Er ist auferstanden. Aber auferwecken, das kann jemand selber nicht. Das beschreibt die Tat Gottes. Da braucht es jemand anderes dazu, der dort auferwecken. Das mit dem Parkverbot auf dem Friedhof, das haut nicht so ganz hin. Wenn man dort einmal gehalten hat, dann kommt man nicht mehr allein weg. Die Bibel nimmt das viel zu ernst. Tod ist Tod. Und die Bibel sieht eigentlich den Tod immer zwei Linien in einem. Das ist der leibliche Tod, aber es ist auch der Tod der Sünde sollt. Also der Sünde sollt, der Tod, der uns von Gott trennt. Und wenn man dort gehalten hat, dann kommt man nicht mehr allein weg. Die Auferstehung ist nicht ein natürlicher Prozess. Wie das Erwachen jetzt von der Natur. Leider wird das viel oft so verglichen. Aber das ist ein innerweltlicher Prozess, das Erwachen von der Natur. Die Auferstehung ist Tat Gottes, Wunder Gottes. Gott greift von oben durch. Er durchbricht des Todes Ketten und auferweckt Jesus, sein Sohn, von der Toten zum Leben. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Das bezeugte Petrus in seiner Pfingstpredigt. Der Jesus ist von Gott auferweckt worden. Gott stellt sich zu seinem Sohn. Er legitimiert ihn als sein Sohn. Und damit fällt ein ganz neues Licht aufs Kreuz und aufs Leben von Jesus. Der da am Kreuz gehangen ist, das ist kein Versager. Das ist kein Angeber. Das ist kein Gotteslästerer, wie die im Süden, im Hohen Rat gesagt haben. Kein Aufrührer. Er ist Gottes Sohn. Kreuzigung ist kein Justizirrtum, wo der Pilatus begangen hat, kein menschlicher Rache, sondern Gottes Werk. Am Kreuz ergeht Gottes Urteil und Gottes Gericht über die Sünde. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Gottes Fluch hat Jesus getroffen, bis in die tiefste Gottverlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Kreuz da ergeht auch das Urteil über mich und meine Sünde. Aber es trifft mich nicht, weil er für uns zum Fluch geworden ist und uns freigekauft hat vom Fluch des Gesetzes. Das Licht jetzt von der Auferstehung wirft aber ganz anders Licht auf Jesus Christus, wo er auf dieser Erde gewandelt ist. Er war nicht einfach ein vorbildlicher Mensch. Der hat nicht einfach die gute Moral verkündigt, sondern hat den Willen Gottes verkündigt. Kommt wunderbar zum Ausdruck in seinem Gleichnis vom Reich Gottes. So, wie es Reich Gottes ist, soll sie dort, wo Gott herrscht und wo Gott regiert, der Wille verkündigt uns Jesus Christus, wo er auf der Erde war. Du verstehst, gibt uns Hoffnung. Wenn Jesus nicht auferweckt worden wäre und wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt hätten, wären wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Aber im Glauben sind wir in Christus. Das heißt, wir sind mit ihm verbunden. Und der Paulus drückt das im Römerbrief so aus: Wir sind mit ihm gestorben und werden mit ihm leben. Gott hat den Herrn auferweckt und er wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Das ist die Botschaft von Ostern. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Er ist Herr. Im Griechischen heißt das eben, wir haben es ja schon gehabt, Kyrios, das ist der Herr, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erde. Und der Jesus, der kennt mich mit Namen und er kennt dich auch mit Namen. Er hat sein Leben für mich hingegeben. Er tritt für mich ein, beim Vater im Himmel. Er ist mein Herr. Er lebt. Mit ihm darf ich leben. Er begleitet mich. Er ist mein Hirte. Und er ist alle Tage bei mir bis ans Ende dieser Welt. Darum will ich, so wie es der Paulus sagt, mich freuen im Herrn alle Wege. Der Auferstandene begegnet uns auch heute durch sein Wort und durch seinen Geist. Sonst wären wir nicht da heute Morgen, wenn er uns nicht begegnet wäre. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Jesus hat dich erwählt, sonst wärst du nicht heute Morgen da. Er ist dir begegnet. So eine Begegnung ist uns am Ende der Bibel beschrieben, in der Offenbarung von Johannes. Und wenn ich die lese, geht das mir jedes Mal unter die Haut. Der Johannes berichtet nämlich, dass er Jesus gesehen hat. Und er sagt: Als ich ihn sah, sank ich wie tot ihm zu Füßen. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesu offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, mit dem ich heiß geliebet war. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Amen.